Als ich heute früh geguckt habe, auf der WhatsApp-Gruppe hat Stefan was Schönes geschrieben, Psalm 139, ganz markanter Vers: Herr, erforsche mich, prüfe mein Herz, du kennst meine Gedanken und sieh, ob ich auf schlechtem, falschem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Und das ist so schön, weil der Heilige Geist gibt Übereinstimmung. Das ist auch ja ein Stück weit das Thema heute Morgen. Ja, wie beginnst du deinen Tag? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir singen das in dem Lied. Und das ist eigentlich so der erste Gedanke, wenn du aufstehst. Also ich mache das so, ihr müsst es nicht auch machen, aber ich lege dem Herrn so das hin, also ich bitte ihn um Kraft, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass ich stark werde an dem inneren Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Jesus durch den Glauben da drin wohnt und ich in seiner Liebe verwurzelt und gegründet bin. Und ja, dass ich ihn erkenne durch den Geist der Weisheit, Offenbarung, dass ich spüre, er ist mit mir, dass ich erkenne, ja, er sorgt sich um mich. Und dass ich ein Mann nach seinem Herzen sein kann und ein liebender Ehemann für meine Frau, das ist ganz wichtig, das bete ich jeden Tag. Ich denke, ihr könnt es auch machen, schadet niemand, das ist wirklich gut. Und so können wir in den Tag hineingehen und dann geht es ja erstmal so in das Badezimmer irgendwie. Ja, und ich habe das Thema heute, Reinheit in der Gegenwart Gottes. Und mein Text ist in 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3. Wenn ihr es mitlesen wollt: Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wenn Gott uns ein Gebot gibt, gibt er uns auch die Gnade, es zu erfüllen. Er wirkt in uns beides. Wir kennen das, im Philipperbrief steht's: Er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Und trotzdem ist es gut zu wissen, dass uns das Blut Jesu reinigt von jeder Sünde. Wir haben es auch in dem Lied gesungen. Und dass wir als Gläubige, wir wissen auch, dass wir als Gläubige in diesem Leben eine sündlose Vollkommenheit nicht erreichen werden. Das werden wir dann, wenn er uns in sein Bild umgestaltet. Was ist Reinheit? Wenn man so Gedanken gemacht, ganz lapidar, es gibt zwei Arten von Reinheit. Es gibt die körperliche, natürliche Reinheit und es gibt die geistliche, die moralische Reinheit. Und das ist das Thema heute Morgen. Heutzutage wird viel Wert auf Körperpflege gelegt. Ich sage nicht, das ist falsch, aber man kann es auch übertreiben. Laut Statistik geben Frauen für Körperpflegeartikel und Körperhygiene pro Monat 43 Euro aus, Männer hingegen nur 23 Euro. Bei Frauen hat die körperliche Reinheit also einen höheren Stellenwert als bei Männern. Ja, und wenn ich immer so sehe, die Gesichtspflege, die Fußpflege, meine Frau sagt immer, ich bin da ein bisschen so nachlässig, die Fußpflege vernachlässige ich total, also das sage ich ganz offen. Und sie sagt, du hast doch zwei gesunde Hände, du kannst doch deine Füße eincremen. Und im Alter ist es halt, da muss man das mehr machen, also so die Jungen, die haben ja da kein Problem damit noch. Und auch wenn ich immer so sehe, so ja, die Frauen, wie sie sich dann schminken oder was sie da machen, alles, es ist mehr oder weniger ist da schon eine ganz starke Betonung da drauf. Kann man da Schlussfolgerungen ziehen auf die geistliche Reinheit, wenn das bei Frauen so ist und bei Männern so. Das ist so eine rhetorische Frage. Und dabei ist ja geistliche Reinheit jetzt keine Option oder Wahlmöglichkeit, sondern für uns als Christen ein Gebot Gottes, das nicht verhandelbar ist. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, fasziniert zu sein. Du bist nicht nur geschaffen, um zu arbeiten. Du hast zwei Augen und du kannst dich entscheiden, wovon du fasziniert bist. Es kommt von Faszinare, irgendwie begeistert sein oder hingerissen sein von etwas, betört zu sein. Faszinare ist was ganz Großartiges, was nur wir Menschen haben. Und jetzt gibt es die heilige Faszination und es gibt eine dunkle Faszination. Im Gebet und im Lobpreis richtest du deinen Blick aus auf die heilige Faszination Gottes. Denn dafür bist du geschaffen. Wenn wir uns den Hesekiel anschauen, im Alten Testament, es war der Priester ohne Tempel in der Verbannung in Babylon. Er wurde weggeschleppt und ja, in die Verbannung geschleppt, im Jahr 597 vor Christus, in der zweiten Deportation, kam er dann ins Land der Chaldäer, war da so an diesem Fluss Kebar, und tief traurig, denn ja, er hat keine Hoffnung gehabt und erstmal alles aus. Und jetzt entschädigt ihn Gott mit einer ganz wunderbaren Vision seiner Herrlichkeit. Er darf die Herrlichkeit Gottes schauen. Der Thron des allmächtigen Gottes, die vier himmlischen Gestalten um den Thron, das ist beschrieben auch in der Offenbarung, das sind eigentlich so vier Arten, wie sich Gott offenbarte, als Mensch, als Löwe, das Symbol der Königsherrschaft, und als Knecht, das ist der Stier, Angesicht wie ein Stier, und das Gesicht eines Löwen, das ist wirklich das Symbol der Königsherrschaft, und des Adlers, das ist so das Symbol der Gottheit. Er erhebt sich über alles und hat alles in seinem Blick. Und auf dem Thron, der Herr der Herren, der König aller Könige, der Herr des Himmels und der Herrlichkeit in seiner unbeschreiblichen Schönheit. Wir haben es auch gesungen, wenn du auf Jesus schaust, in seiner, der alle Schönheit übertrifft, dann bist du fasziniert. Diese Schönheit wird auch beschrieben in der Offenbarung, da war um den Thron herum dieser Regenbogen, Karneol, Jaspis, Smaragd, Blitze, Donner und Augen nur für ihn. Darum hatten die so viele Augen, diese vier lebendigen Wesen. Auch Johannes, der Lieblingsjünger Jesus, sieht auf der Insel Patmos in einer Vision den erhöhten Herrn, in etwa wie Hesekiel. Und auch Jesaja sieht in seiner Berufungsvision etwas von der Herrlichkeit des Herrn. Mose bittet den Herrn, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das war sein größter Wunsch. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn, den Tempel Salomos, bei seiner Einweihung. Und so konnten die Priester nicht zum Dienst hinzutreten, wegen dieser Wolke, die den Tempel erfüllte. Das ist heilige Faszination in Vollendung. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass wir so fasziniert sind von unserem geliebten Herrn. Das ist das Kernstück, das ist die Quintessenz, das ist unsere Bestimmung und dafür leben wir. Fakt ist aber auch, dass unser Leben ein Kampf ist um den Fokus, ich habe es schon gesagt. Und es gibt leider in dieser Welt auch die dunkle Faszination. Es gibt eine noch nie dagewesene Zahl von gewaltverherrlichenden Filmen beziehungsweise entsprechenden Websites. Laut Statistik gibt es etwa 25 bis 30 Millionen Websites, die sich ausschließlich der Pornografie widmen. In einer christlichen Männerzeitschrift habe ich gelesen, dass sogar 40 bis 50% der Pastoren und geistlichen Leiter in irgendeiner Form damit Probleme haben. Eine Umfrage von Promise Keepers, das sind sogenannte Versprechenshalter, zufolge sagten 65% der befragten Männer aus, dass sie mit irgendeiner Form von sexueller Abhängigkeit zu kämpfen haben. Anders als jede Generation der Geschichte, das sind wir, werden wir aus jeder Richtung mit sexuellem Schlick bombardiert. Es ist fast unmöglich, ein Buch oder Magazin zu nehmen und das Radio oder Fernseher einzuschalten, ohne eindeutig so Material zu sehen oder zu hören bekommen, das gezeigt, geschrieben oder über das geredet wird. Der Feind hat diesen wunderschönen, kostbaren Bereich, heiligen Bereich, den Gott zur Freude des Ehemannes und der Ehefrau geschaffen hat und gedacht hat, genommen und ihn verdreht, verzerrt und verschandelt. Und jeder Einzelne, ob Mann oder Frau, muss diesem unerbittlichen Angriff ins Auge schauen. Deshalb müssen wir wissen, wie wir unser Leben beschützen können. Gottes Wort sagt deutlich, dass wir vor jugendlichen Lüsten fliehen sollen. Uns wird gesagt, dass es der Wille Gottes ist, dass wir uns von sexueller Unmoral enthalten sollen. Und es bedarf wirklich Entschlossenheit, dies zu tun in dieser Zeit, in der wir leben. Wir brauchen die Gesinnung Gottes. Er liebt das Gute, verabscheut die Sünde. Ist ganz einfach. Zu viele Menschen wissen, dass Sünde falsch ist. Wir wissen das alle. Aber wir hassen sie nicht, machen eher Kompromisse damit. Damit und dabei ignorieren wir oft die Tatsache, wer der Vater ist, wofür er steht, sein Wesen, sein Charakter, seine Heiligkeit. Und wenn wir sündigen, verletzen wir das Herz des Vaters. Das sollte uns immer bewusst sein. Er ist auf der Suche nach heiligen Menschen. Und dabei ist es so einfach. Heilig sein bedeutet, abgesondert für Gott zu sein. Allein zu seinem Besitz und für seinen Dienst. Und jeder, der sich entschieden hat für Jesus, ist heilig. Ob er das will oder nicht. Er ist abgesondert für seinen Besitz und zu seinem Dienst. Und Heiligsprechungen in der katholischen Kirche ist eigentlich paradox. Jesus hat uns schon heilig gesprochen. Da brauchen wir keinen Papst dazu oder irgendjemand. Er bestimmt den Grad und er ist der Maßstab. Heiligkeit ist für uns Gläubige ein Privileg und eine Stellung, die sich auf das versöhnende Blut Jesu Christi gründet. Und das haben wir in Anspruch genommen. In diesem Sinne sind wir alle heilig, unabhängig von unserem Fortschritt im Kindheitsstadium bis zur vollen geistlichen Reife des Erwachsenseins, was ein Prozess ist. Und trotzdem heißt es an vielen Stellen in der Schrift, reinigt euch. Diese Aufforderung ist wirklich nur keine Option, sondern ein Gebot. Und in meinem Predigttext steht auch diese Aussage. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Paulus sagt zu Timotheus, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. 2. Timotheus 2, 21. Gott sucht nach reinen Gefäßen. Er sucht nach einer reinen Gemeinde ohne Flecken und Runzeln, gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Und das kann uns vollkommen reinmachen, wenn du dann dich badest in diesem Wort Gottes. Die Frage lautet nun, sind wir reine Gefäße in der Hand des Meisters? Heiligkeit kann man am besten als geistliche Gesundheit bezeichnen. Wir geben doch alle mehr oder weniger viel Geld aus für gesundheitsbezogene Produkte, Sportgeräte oder Vitaminpillen und sonst was. Warum? Weil wir unseren Körper gesund erhalten möchten. Das nehmen wir sehr ernst. Wer von uns lebt gerne mit Schmerzen? Glaubt niemand. Wenn wir Schmerzen haben, rufen wir normalerweise beim Arzt an und wollen so früh wie möglich einen Termin bekommen. Wir möchten, dass sich um den Schmerz gekümmert wird. Wir möchten keine Woche lang warten, um die Ursache herauszufinden. Aber wenn es um die Krankheit Sünde geht, dann können wir oft jahrelang weitermachen, ohne zum großen Arzt zu gehen, um Hilfe zu ersuchen. Ihr vielleicht nicht, aber es soll doch Gläubige geben, die so handhaben. Heiligkeit bedeutet, dass wir sozusagen in Gottes Angesicht schauen können und wissen, dass wir unseren Kopf nicht beschämt senken müssen. Wir können Gott dafür danken, dass das Blut Jesu, seines Sohnes Gottes, dies möglich gemacht hat. Aber dennoch gibt es eine Rolle, die wir in diesem Prozess auszufüllen haben. Wir müssen uns reinhalten. Losgekauft durch das Blut des Lammes, aber wir müssen dies im Gehorsam gegenüber seinem Wort im täglichen Leben umsetzen und erhalten. Paulus erzählte uns, wie er lebte. Er schreibt hier: Ich übe mich täglich, ich unterwerfe meinen Körper, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Das frage ich mich heute ganz persönlich. Nachdem ich anderen gepredigt habe, dass ich nicht verwerflich werde, denn ich habe hier eine Verantwortung und ja, ich will Gott gefallen und ich will einfach sein Kind sein. Und das habe ich auch noch am Anfang schon, diese Gotteskindschaft. Das ist eigentlich so das Höchste, was uns auszeichnet, ein Kind Gottes zu sein. Viele so in Aufnahmen, denen er gab er die Macht, Gotteskinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und diese Gotteskindschaft würde ich mit nichts auf der Welt eintauschen wollen. Mit gar nichts, mit allem Reichtum, mit nichts würde ich das eintauschen wollen. Das ist das Wertvollste und das Höchste, was wir haben. Wir sind alle Gottes Geschöpfe, aber nur die, die an Jesus glauben, sind Gottes Kinder. Und das ist so was Großartiges. Paulus sagt es von sich. Ja, ich sage es auch von mir, dass ich auch alle Zeit ein gutes Gewissen vor Gott habe und den Menschen. Apostelgeschichte 24, Vers 16. Es verwundert gar nicht, dass Paulus die gleiche dringende Mahnung an Timotheus, seinen geistlichen Sohn, weitergibt. Reinige dich, damit du ein Gefäß bist zur Ehre in der Hand des Meisters. Man kann das auch mit geistlicher Wartung definieren. Jetzt kommt Gott nicht jeden Tag und liest uns sein Wort vor, führt uns dann ins Gebet, du musst gar nichts machen. Das musst du selber tun. Das nimmt dir niemand ab. Und während wir das Wort lesen, verhält es sich wie mit einem Spiegel. Es offenbart uns die Bereiche unseres Lebens, die gereinigt werden müssen. Und es ist dann unsere Verantwortung, diese Dinge vor Gott zu bekennen und ihn um Reinigung zu bitten. Allein durch Gnade stehen wir hier, haben wir gesungen. Ja. Und ein gewöhnlicher Spiegel zeigt uns nur unsere physische Verfassung, aber er kann uns ja nicht verändern. Wir müssen uns um das kümmern, was der Spiegel offenbart. Reinheit ist deshalb lebenswichtig. Das Haus Gottes soll ein abgegrenztes Haus sein. Und der Apostel Paulus fordert uns ab zur Absonderung und Reinigung auf. In 1. Korinther 6, Vers 21 und Vers 14 heißt es: Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gesetzlosigkeit und Gerechtigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Das ist eine ganz wichtige Frage, auch wenn du Single bist, dass du dir niemand aus der Welt suchst, der von Gott nichts wissen will oder der Jesus ablehnt. Und du denkst vielleicht, du machst Kompromisse, er wird sich ja dann vielleicht noch bekehren. Und ja, die Zeit wird es bringen, da bist du schon auf dem falschen Weg. Gottes Wort sagt eindeutig, du sollst dich nicht mit Ungläubigen verbinden. Und ja, Licht und Finsternis vertragen sich mal nicht. Und es ist heute so und es wird morgen so sein und es war in der Vergangenheit so. Und manchmal schenkt Gott Gnade, da hat sich dann auch jemand noch im Nachhinein bekehrt, aber das ist nicht immer so. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Gott ruft seine Gemeinde dazu auf, ein abgesondertes Volk zu sein. Christus Jesus ist hier wieder unser Vorbild. Er war heilig, er war sündlos, er war unbefleckt, von den Sündern abgesondert, und doch stand er mit ihnen um ihres Heiles willen in naher Berührung. Abgegrenzt von der Welt zu sein und dennoch Licht und Salz sein, ist auch unsere Prämisse. Im Licht und in der Wahrheit leben, Gott lieben, seinen Nächsten lieben, die Geschwister lieben, gehorsam seinem Wort gegenüber, nicht bewusst sündigen, abgegrenzt von der Welt und dennoch Licht und Salz sein, authentisch leben. Das sind so Maßstäbe, die uns jeden Tag neu begleiten sollen. Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass wir die Botschaft der Heiligkeit in der Gemeinde wiederhergestellt sehen. Ganz wichtig. Denn alle wiedergeborenen Menschen stehen in dem sogenannten Heiligungsprozess. Der Ausgangspunkt ist unsere Wiedergeburt. Die Wiedergeburt unseres Geistes durch das Wort Gottes und den Heiligen Geist, der uns auch aus uns eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur macht. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und das ist der Startpunkt. Und dann fordert uns Paulus auf in Römer 12, unsere Körper hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Und in Vers 2 heißt es dann, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Vollkommene und Wohlgefällige. Und es ist ein lebenslanger Prozess. Der hört erst auf, wenn wir verwandelt werden in sein Bild. Ich habe es schon erwähnt. Die Frage heute lautet, inwieweit ist dein Sinn schon erneuert? Bist du mit dem Meister in Übereinstimmung? Oder sind da noch zu viele weltliche Anteile in deinem Denken? Das muss ich mich immer wieder auch zuallererst selbst fragen. Es geht um mich persönlich und es geht um dich persönlich, um jeden Einzelnen. Jeder muss sich das fragen, denn jeder steht letztendlich allein vor dem Herrn und wird von ihm beurteilt und hoffentlich auch belohnt werden. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht, steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Da hat Paulus diese Gemeinde schon in den Grundwahrheiten befestigt und hat es immer wieder auch betont, dass sie sich reinhalten sollen. Jagt dem Frieden nach und der Heiligung mit allen, ohne die niemand den Herrn schauen wird, steht in Hebräer 12, Vers 14. Ich habe es erwähnt, der Stellung nach sind wir es bereits durch das Blut Jesu. Und jetzt werden wir aufgefordert, die Heiligkeit zu vollenden in der Furcht Gottes. In 2. Korinther 7, Vers 1 heißt es, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Das ist eindeutig geschrieben. Paulus hat es in einem Satz ausgedrückt. Vollenden in der Furcht Gottes. Und Heiligkeit ist dann viel mehr als nur rumzulaufen mit einem sogenannten Heiligenschein, wie es so in der Welt oft dargestellt wird, so Karikaturen, dann öfter mit dem Heiligenschein. Es ist vielmehr das innere Verlangen umsichtig in der Furcht des Herrn zu wandeln, dass dir das immer wieder ganz neu bewusst ist. So hat es die moderne Gemeinde, ich sage es mal so ganz salopp, in ihrem Verlangen, Resultate zu sehen, zum größten Teil die Botschaft der Abgesondertheit und der Heiligkeit minimiert. Ein alter Mann Gottes hat einmal gesagt, nimm dich vor den Reisenden in Acht. Er meinte damit, dass Reisende Gedanken oder Versuchungen sind, die an die Tür unseres Verstandes klopfen. Wie ist es bei dir? Hast du niemals damit Probleme oder ist es auch ein Thema für dich? Der Gedanke an und für sich ist ja keine Sünde. Aber wenn du diesen Gedanken weiterentwickelst und der wird schließlich zur Tat, dann wird es gefährlich. Dann bist du zu weit gegangen, hast du das Ziel verfehlt. Das heißt, die Sünde steht vor der Tür. Und da haben wir ja so einen Helm des Heils, mit dem wir diese Gedanken gefangen nehmen und unter den Gehorsam gegen Christus bringen. Das wissen wir theoretisch, aber wie schaut es in der Praxis aus? Ich habe da doch auch manchmal Probleme mit, das umzusetzen, wirklich ganz bewusst einen göttlichen Gedanken dagegen zu setzen. Ich habe es erwähnt, wir werden alle konfrontiert mit allem möglichen Zeug und es ist so beschämend, was die Welt da uns bietet. Aber wir machen den Unterschied. Wir wollen Jesus gefallen und das ist unsere Prämisse. Ja, wie wir jetzt darauf reagieren, ich habe es gesagt, um ein reines und unbeflecktes Gewissen vor Gott zu haben, ist deine Entscheidung. Als Jesus seine Jünger lehrte, macht er ihnen klar, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Matthäus 5, 29. Dies ist eine sogenannte Metapher, ein Bild im übertragenen Sinn. Du musst es nicht tatsächlich machen, aber es sollte doch nachdenklich stimmen. Und es ist manchmal auch wirklich dran, sich das ganz neu bewusst zu machen. Und es geht letztendlich immer um Licht und Finsternis, um heilige oder dunkle Faszination. Entscheide dich also heute für das Licht. Und wenn jemand heute da ist, der ins Reich des Lichts hinüberwechseln will, der noch nicht für sich das in Anspruch genommen hat, der noch in der Macht der Finsternis oder in irgendwie dunklen Dingen drin ist, heute ist dein Tag. Du kannst heute frei werden. Du kannst es heute Jesus bringen. Und das kann der beste Tag werden für dich heute ganz, ganz neu. Und wenn du Verlangen hast, du kannst ein Bruder, eine Schwester deines Vertrauens oder uns Älteste ansprechen werden, mit dir beten. Durch die Gnade Gottes ist es möglich. Denn allein durch Gnade stehen wir hier. Jeder Einzelne, ob klein oder groß. Über das Licht finden wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament viele bedeutende Aussagen, wie der Herr ist mein Licht und mein Heil. In deinem Licht sehen wir das Licht. Du stellst unsere unerkannte Sünde ins Licht. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ihr seid das Licht der Welt. Lasst uns anlegen die Waffen des Lichts. Lebt als Kinder des Lichts, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Er hat uns tüchtig gemacht zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Und schließlich 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller, von jeder Sünde. Amen. Ja, Vater, ich danke dir in Jesu Namen, dass du uns heute zusammengerufen hast und dass wir gemeinsam als Leib Christi vor dir stehen dürfen, dass wir mit dir das Mahl gehalten haben und dass du uns aufrufst, heilig zu sein, wie du in deinem ganzen Wandel heilig warst. Ja, dass wir abgesondert sind, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt und dass wir die Botschaft dieser Heiligkeit wieder aufrichten in der Gemeinde, dass es wichtig ist, dass es ja lebensnotwendig ist. Und in diesem Prozess stehen wir alle, Jesus, und wir danken dir, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir es nicht aus eigener Kraft vermögen, aber durch dich ist es möglich, übernatürlich abgesondert zu sein von der Welt und der Welt die Stirn zu bieten und zu sagen, wir sind hier hinausgegangen aus dieser Macht der Finsternis und hineingegangen in das Reich des Lichtes. Niemals zurück, niemals zurück. Das Kreuz steht vor uns und die Welt liegt hinter uns. Und es ist ein großer Schatz und eine Kostbarkeit, mit dir zusammen zu sein, Jesus, und deine Herrlichkeit zu schauen, heilige Faszination zu erleben in unserem Alltag. Ja, wo wir auch sind und wo wir auch stehen. Du warst schon da und du bist da, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du das jetzt in unsere Herzen senkst und versiegelst, dieses Wort, und dass du mit uns weitergehst, dass du uns deinen Frieden schenkst. In Jesu Namen. Amen. Amen.